Inforadio. Das Forum. Heute mit Ute Holzhey.
Forum seit 30 Jahren unterschätzt. Das berufliche Erfolgsmodell der Berliner Oberstufenzentren. Inforadio wünscht alles Gute zum Geburtstag. Die Oberstufenzentren in Berlin werden 30 Jahre alt und wir gratulieren allen Schülern, Lehrern und Mitarbeitern, die mit vollem Engagement dabei sind, jungen Menschen den Weg ins Berufsleben zu ermöglichen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist ganz erstaunlich. Dieser Weg steht für alle offen, für Hauptschüler, für Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss. Man kann an den Oberstufenzentren sein Fachabitur machen oder auch die allgemeine Hochschulreife erwerben. Auszubildende lernen hier und Berufsfachschulen gibt es auch. Viele Angebote und dennoch scheinen die Berliner Oberstufenzentren im Schatten der allgemeinbildenden Schulen zu stehen. Deshalb fragen wir nach, wo stehen die Oberstufenzentren eigentlich in der Bildungslandschaft? Sind die Schulen gut gerüstet und wie stellen sie sich auf den europäischen Markt ein? Als Gäste auf dem Podium begrüße ich Clara Benzin, Schülerin des Oberstufenzentrums Bürowirtschaft und Verwaltung. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Anselm Lotz, stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung Berlin. Peter Michael Rulf, Vorsitzender der Schulleitung, Leitervereinigung Berufliche Bildung in Berlin, BBB. Und Gerhard Schauer, Leiter der Aus- und Weiterbildung von Bayer Healthcare, ebenfalls in Berlin. Schön, dass Sie da sind. Ja, und ich hatte das eben schon gesagt, eingeladen und zugesagt hatte auch Kerstin Liebig, Berliner Staatssekretärin für Integration und Arbeit. Leider ist sie verhindert, sie muss in den Hauptausschuss, aber sie hat gesagt, wenn sie noch Zeit hat und die Diskussion läuft hier noch, wird sie kommen. Deshalb haben wir hier einen Platz gelassen und wir würden uns freuen natürlich, wenn das klappt. Jeder vierte Schüler in Berlin geht auf ein Oberstufenzentrum. Das sind insgesamt 90.000 Jugendliche. Es gibt 5.000 Lehrer und Mitarbeiter, 36 Oberstufenzentren und 19 berufliche Schulen. Viele Zahlen. Was steckt dahinter? Herr Rulf, bei Ihnen gilt das Motto, kein Abschluss ohne Anschluss. Was bedeutet das?
Das bedeutet alles. Für die jungen Menschen, sie können bei uns alles werden. Wenn sie bildungswillig sind, bildungsinteressiert, dann kann jeder seine ganz individuelle Bildungskarriere bei uns fortsetzen. Wir beraten jeden der jungen Auszubildenden individuell an der Schule, wenn er kommt, was hat er für Voraussetzungen, was kann er damit machen. Und nach spätestens 6 Jahren kann er bei uns einen Bachelorabschluss machen oder einen Technikerabschluss. Er kann aber auch seinen erweiterten Bildungsabschluss, Berufsschulreife oder mittleren Schulabschluss nachholen. Also es ist möglich, bei uns alles zu machen, was die jungen Menschen brauchen, um später auf ihrem Lebensweg erfolgreich zu sein.
Und das stimmt, dass Sie jeden individuell beraten. Das hört sich ja an wie im Paradies.
Wir haben Schulaufbauberatungen, wir haben qualifizierte Lehrkräfte, wir geben uns Mühe. Natürlich gibt es auch immer die ein oder andere Mangelsituation, wenn Leute ausfallen. Aber unser Anspruch ist es, dass wir uns das in der Gesellschaft nicht leisten können, eine hohe Anzahl an Bildungsabbrechern zu haben. Das wird insgesamt gesellschaftlich zu teuer.
Und dann gibt es ja auch zahlreiche Fachausrichtungen. Hier sitzen einige Lehrer, vielleicht damit unsere Hörer auch mal eine Vorstellung haben, was an diesen Schulen geleistet wird. Hätte ich ganz gerne, dass die einige Schulleiter vielleicht mal kurz vorstellen und Lehrer kurz vorstellen, was sie machen.
Guten Tag, mein Name ist Bernd Rohmann. Ich bin Schulleiter am Oberstufenzentrum Banken und Versicherungen. Das ist die berufliche Schule für alle Bankkaufleute und für alle Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Wir sind direkt in der Innenstadt am Hauptbahnhof gelegen, haben aber auch andere Bildungsgänge, die mehr oder weniger auch bezogen sind auf den Bereich, in dem wir sind, nämlich auf den Bereich Moabit, Wedding Tiergarten, nämlich in vielen Bereichen, nämlich im gymnasialen Bereich, sind wir eine Kiezschule, das heißt für die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich. Insgesamt werden bei uns ca. 2400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, von ca. 150 Lehrerinnen und Lehrern. Und diese Schule ist ebenfalls jetzt seit 30 Jahren an dem Standort am Hauptbahnhof in Berlin-Mitte.
Da ist also die duale Ausbildung, finden wir da. Was gibt es noch für Schulen und Fachausrichtungen, wenn Sie vielleicht das Mikrofon einfach weitergeben?
Mein Name ist Wolfgang Föst. Ich bin der Schulleiter der Loschmidt-Oberschule, das ist eine Berufsschule mit sonderpädagogischer Aufgabe. Unsere Aufgabe an der Loschmidt-Oberschule ist es eigentlich, die Schülerinnen und Schüler zu beschulen, die nach 10 Schuljahren ohne Abschluss dastehen. Das sind ca. 2000 in Berlin, die jedes Jahr unsere Schulen aufsuchen. Wir sind nicht die einzige Schule in Berlin. Wir unterrichten in mehreren Berufsfeldern, Elektrotechnik, Metalltechnik, Informationstechnik, Hauswirtschaft, Holztechnik, Körperpflege, Textiltechnik. Wir haben also ein breit gefächertes Angebot mit den entsprechenden fachpraktischen Einrichtungen. Und unsere Aufgabe ist es, die Jugendlichen an die Arbeitswelt heranzuführen überhaupt. Zum einen und zum zweiten, dass sie Bildungsabschlüsse nachmachen können. Kleine Bildungsabschlüsse, den Hauptschulabschluss oder den erweiterten Hauptschulabschluss. Das können die Schülerinnen und Schüler bei uns machen in ein bzw. zwei Jahren mit einem sehr hohen Förderanteil. Und da ist die individuelle Beratung ganz deutlich angesagt. Anders geht es gar nicht. Wir haben kleine Klassen, Doppelbesetzung. Wir haben ca. 500 Schüler an bei uns an der Schule, also eine kleine Schule im Rahmen der Oberstufenzentren und 60 Lehrer ca.
Wie hoch sind da die Abbrechquoten?
Die Abbrecherquoten können das gar nicht ziemlich genau beziffern. Die liegen zwischen 15% und 20%. Aber man muss auch die Kehrseite der Medaille ist eben die Abschlüsse, die nachgeholt werden, da liegen wir eben auch in einer Größenordnung von 30-40%. Insofern ist es nochmal möglich, nach den 10 Schuljahren mit einem anderen Bildungsangebot, nämlich mit starker fachpraktischer Ausrichtung, die Schülerinnen und Schüler dann so weit zu qualifizieren, dass sie dann eine Arbeit oder noch besser ist, einen Ausbildungsplatz bekommen.
Ja, das ist ja super, wenn das denn klappt.
Wir geben uns Mühe.
Vielleicht noch eine dritte Schulform.
Mein Name ist Angela Rolle-Eilers. Ich bin stellvertretende Schulleiterin an der Emil-Fischer-Schule. Das ist ein Oberstufenzentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnik. Wir haben alle Ernährungsberufe im Bereich des Handwerks, also Fleischer, Bäcker, Konditor, die Verkaufsberufe dazu. Die haben wir im dualen System. Dann haben wir Berufsfachschulen, alles um die Lebensmittel herum, chemisch-technische Assistenten mit Spezialgebiet Lebensmitteltechnik und lebensmitteltechnische Assistenten, nochmal eine Extragruppe. Dann haben wir eine Fachschule, auch für Lebensmitteltechnik, Fleischer, auch für Bäcker, Konditoren und Feinkost und Fertiggerichte. Und wir haben eine gymnasiale Oberstufe, bei der also in 3 Jahren das Abitur erreicht werden kann, die auch eine Fachoberschule hat und eine Berufsoberschule. Vielleicht die Anzahl der Schüler noch. Ja. Wir haben 2500 Schüler und ungefähr 160 Kollegen, 20 sonstige Leute, die uns helfen, das zu stemmen.
Ja, zu stemmen, glaube ich, ist dann richtig. Bei so vielen Schülern und so wenig Lehrern, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich denke jetzt auch an dieser Bandbreite, versteht vielleicht auch der Zuhörer, um was es hier geht. Und wir könnten uns dann vielleicht mal fragen, wo stehen eigentlich die Oberstufenzentren in der Bildungslandschaft hier in Berlin? Frau Benzin, was mich mal interessieren würde, wie fühlen sich denn eigentlich die Schüler der Oberstufenzentren?
Also in Bezug auf andere Schüler muss ich dazu sagen, dass sich Gymnasiasten zum Beispiel besser fühlen manchmal. Aber in Bezug auf Universitätswahl und duale Studiumsuche sind wir eigentlich gleichgestellt. Also die Universitäten und die Ausbilder sehen da schon einen Zusammenhang. Weil man muss ja auch dazu sagen, dass die gymnasiale Oberstufe, also die Schüler, die aufs Gymnasium gehen, 4 oder 5 Prüfungen haben und wir haben 6, weil wir einfach das auch nicht geschenkt bekommen. Das muss man auch dazu betonen.
Aber wenn Sie es schon sagen, geschenkt bekommen, dann steht dieser Vorwurf ja irgendwie im Raum, oder?
Ja, weil dadurch, dass wir nicht 13 Jahre eine Schule besuchen, sondern in meinem Fall zum Beispiel über die Hauptschule, über eine Ausbildung, dem MSA zu bekommen und dann die Möglichkeit haben, in 2 Jahren auf eine Berufsoberschule zu gehen, ist ein kleiner Umweg, aber für manche Schüler einfacher als 13 Jahre. Also Hauptschule, Realschule.
Allgemeinbildende genau. Schule. Mhm. Herr Rolf, als Lehrer und Schulleiter, können Sie dieses Gefühl so, wir kriegen auch nichts geschenkt, da hört man ja schon, Da gibt es doch Schwierigkeiten. Können Sie dieses Gefühl der Schüler nachvollziehen?
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin selber auf eine Schule gegangen, die gespalten war. Die Kleinbürger kamen auf der einen Seite der Stadt her und die Großbürger auf der anderen Seite. Und da wurde doch öfter die Nase gerümpft. Das hat aber nicht verhindert, dass ich Schulleiter geworden bin. Von da kann ich das gut nachvollziehen. Die Qualität, die wir anbieten, die hat Frau Benzin ja auch deutlich gemacht, die nachgefordert wird, auch von den abnehmenden Institutionen, die sagt eindeutig, da gibt es keinen Unterschied. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, warum einer, der möglicherweise Griechisch, Hebräisch, Lateinisch diskutieren kann, warum der gebildeter sein soll als einer, der meine Hausgeräte instand setzen kann. Wenn meine Waschmaschine kaputt ist, möchte ich auch jemanden haben, der das gut machen kann. Und das erfordert auch eine hohe Qualifikation. Also da ist in unserer Gesellschaft kein Unterschied mehr zu machen.
Naja, die Frage kommt ja nicht von ungefähr. Man muss sich fragen, wie sieht das die Politik? Leider haben wir jetzt ja niemanden, der von der Politik da mal ein Wörtchen zu sagen kann. Aber fühlen Sie sich denn von der Politik genauso gut behandelt wie die allgemeinbildenden Schulen?
Da jetzt kein Politiker da ist, immer schwer, auf jemanden einzuhauen. Natürlich fühlen wir uns nicht gleich gut behandelt. Wir müssten eigentlich bevorzugt behandelt werden, weil das die größte Gruppe ist, die in Berlin, die Berliner Jugendlichen. Das sind über 60%, die nicht direkt auf dem Weg durchs Gymnasium gehen, sondern die auf unseren Berufsschulzentren ihre Ausbildung wahrnehmen. Und wir brauchen diese jungen Menschen. Wir können nicht darauf verzichten, diese gut auszubilden. Und das bedarf einer besonderen Förderung. Ich sage immer, in einer gymnasialen Leistungsklasse können auch 35 oder 40 einem zentralen Vortrag zuhören, den der Lehrer hält. Aber in einer praktischen Ausbildung ist diese Anzahl nicht möglich. Da brauchen wir 12er-Klassen und deswegen muss dort besonders gefördert werden.
Herr Lotz, wo stehen die berufsbildenden Schulen in der Bildungslandschaft hier in Berlin? Wie werden die behandelt? Haben Sie das Gefühl, die stehen gut da?
Ich glaube, dass die grundsätzlich schon sehr gut dastehen. Ich möchte beispielsweise diejenigen, die auf dem Land oder im ländlicheren Raum eine Berufsschule besuchen müssten, nicht erleben, wenn sie sehen würden, was in Berlin möglich ist. Also wir haben eine besondere gute Situation, weil sehr große Berufsschulen nur wenige Berufe abbilden. Und ich denke und glaube, bin auch fest überzeugt davon, dass die Qualität der wesentlichen Teil dieser Berufsschulen ausgesprochen gut ist.
Herr Schauer, wie sehen Sie das? Wo stehen die Oberstufenzentren? Sind die von der Politik akzeptiert und gut gefördert? Wie sehen Sie das als Arbeitgeber?
Für uns als privatwirtschaftliches Unternehmen bei Bayer hat natürlich die klassische duale Ausbildung eine sehr große Bedeutung zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Und insofern beobachten wir natürlich auch immer sehr genau die Situation, wie verhält es sich mit der Ausstattung der OSZs, wie ist die sachliche Ausstattung, aber wie ist auch die personelle Ausstattung. Und jetzt kann man natürlich auf zweierlei Weise argumentieren. Wenn man die Messlatte anlegt, wie geht es möglicherweise auch anderen Berliner allgemeinbildenden Schulen hier in der Stadt, dann ist zumindest unsere Beobachtung, dass es in den Oberstufenzentren, mit denen wir zusammenarbeiten, nun zumindest nicht schlechter ist. Ja, ob das jetzt gleich eine positive Wertung ist, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest eine gute Zusammenarbeit. Ich bin auch selbst in der Schulkonferenz und in einer der OSZs und kriege damit natürlich auch einen gewissen Einblick in politische Entscheidungen. Und im Augenblick zumindest glaube ich, dass die Oberstufenzentren prinzipiell, da würde ich mich Herrn Lotz anschließen, im Grunde noch in einer relativ ordentlichen Verfassung sind. Ob das in der Zukunft immer so bleiben wird, da bin ich mir allerdings nicht so sicher.
Herr Rulf, dann stehen Sie da alleine mit Ihren Klagen?
Wir haben ja die Ausstellung extra hier ins Abgeordnetenhaus verlegt, weil der Haushalt 2012-13 in Berlin von den Abgeordneten aufgestellt werden muss. Und wenn wir den Standard halten wollen, dann muss da nachgelegt werden. Also die Wirtschaft entwickelt sich sehr dynamisch, es treten neue Herausforderungen auf und denen kann man nicht mit Haushalten begegnen, die abspecken, sondern hier muss nachgelegt werden, hier muss technisch nachgelegt werden, hier muss fachlich beim Personal nachgelegt werden und hier muss auch gebäudemäßig nachgelegt werden. Also um den Standard zu halten, sind dringend weitere Anstrengungen nötig.
Gut, darüber werden wir jetzt gleich reden. Sind die Schulen angesichts eines möglichen Fachkräftemangels in Deutschland gut gerüstet? Wie gut sind die berufsbildenden Schulen aufgestellt? Darüber diskutieren wir gleich. Heute geht es im Forum um die berufliche Bildung an den Berliner Oberstufenzentren. Meine Gäste sind Clara Benzin, Schülerin des Oberstufenzentrums Bürowirtschaft und Verwaltung, Anselm Lotz, stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung Berlin, Peter Michael Rulf, Vorsitzender der Schulleitervereinigung Berufliche Bildung in Berlin und Gerhard Schauer, Leiter der Aus- und Weiterbildung von Bayer Healthcare Berlin. Die Berufsausbildung in Berlin hat international einen sehr guten Ruf. Das ist prima und das soll natürlich auch so bleiben. Deshalb meine Frage, wie gut sind die berufsbildenden Schulen in Berlin aufgestellt? Gibt es genügend Nachwuchslehrer? Reichen die Investitionen aus, um die Schüler auf dem neuesten Stand der Technik ausbilden zu können? Und Frau Benziner, will ich natürlich gleich wieder die Betroffenen fragen. Wie sind die Oberstufenzentren, wie sind die aufgestellt? Gibt es da genügend junge Nachwuchslehrer?
Also in Bezug auf den Nachwuchs muss man sagen, dass wir ziemlich wenige haben. Also bei mir in meiner Abteilung, was die Berufsoberschule und Fachoberschule anbetrifft, sind wir momentan nur 3 Referendare zu den 35 Lehrern. Der Unterrichtsausfall ist am Anfang des Schuljahres relativ häufig gewesen, ist jetzt wieder im Gange sozusagen. Und man merkt das bei uns schon, auch in Abteilung 4, die gymnasiale Oberstufe, hat ein, zwei Lehrer zu wenig, da sind Leistungskurse ausgefallen. Also daran merkt man das schon, dass der Nachwuchs aus Berlin weggeht. Das haben wir schon mitbekommen.
Der Lehrernachwuchs.
Genau, der Lehrernachwuchs, ja.
Wie sehen das andere Schüler? Wir haben ja ganz viele Schüler sitzen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie sehen Sie das? Haben Sie genügend Lehrer bei sich in den Schulen? Gibt es genügend junge Nachwuchslehrer? Wie ist das mit der Technik? Lernen Sie auf dem neuesten Stand der Technik?
Ja, mein Name ist Sascha Hopf. Ich komme aus der Knobelshoff-Schule. Ich bin denkmaltechnischer Assistent im dritten Lehrjahr. Und ich merke zum Beispiel, bei uns an der Schule ist es so, wir müssten zum Beispiel 3 Kurse angeboten bekommen von Wahlfächern, die aufgrund von Lehrermangel nicht eingehalten werden können. Wir haben nur Mathematik als Wahlfach. Und für viele Schüler, die halt mit Englisch, Deutsch Probleme haben, denen wird es halt gar nicht geboten, weil einfach auch die Lehrer nicht da sind. Ansonsten muss ich aber sagen, dass die Lehrer, die vorhanden sind, das Beste tun eigentlich an unseren Schulen, um uns was beizubringen. Ja. Aber halt, man merkt, wenn was ausfällt, ist selten die Möglichkeit da, dass ein Lehrer einspringt, weil einfach die Lehrer nicht da sind, also zumindest bei uns an der Schule.
Das ist ja nicht so gut. Auf der anderen Seite ist natürlich ein dickes Kompliment an die Lehrer, wenn sie sagen, die versuchen zu tun, was sie können, aber wenn eben zu wenig da sind, sind zu wenig da. Vielleicht noch eine Stimme, Sie vielleicht?
Guten Tag, mein Name ist Stefanie Franz. Ich bin ebenfalls Schülerin der Knobelsdorf-Schule und besuche den gleichen Lehrgang zur denkmaltechnischen Assistentin. Ich sehe es genauso. Also wir haben definitiv zu wenig Lehrer und veraltete Technik. Also wenn wir im Computerraum bei uns über CAD arbeiten, dann laufen die Programme, die wir wirklich benötigen, kaum noch. Wenn die Technik wirklich veraltet ist und die Schule kein Geld hat, um sich neue zu kaufen.
Das ist denn ja auch nicht der wahre Jakob. Also wenn man ausgebildet werden soll, man geht nachher in die Praxis und kennt die neueste Technik überhaupt nicht. Da sagt ja jeder, woher kommen Sie eigentlich? Herr Rulf, ja, ich muss Sie jetzt immer fragen, weil es ist ja sonst niemand da. Was sagen Sie denn dazu? Hört sich ja eigentlich nicht so gut an, nicht?
Ich kann das nachvollziehen, ich kann das unterstützen, was die Schülerinnen gesagt haben. Genau das Thema muss in dem Haushaltsausschuss, der ja zurzeit auch berät, der Hauptausschuss tagt hier im Hause, solche Themen müssen dort beraten werden. Die Technik veraltet relativ schnell. Die Halbwertszeit ist bei Computern 3 Jahre. In den berufsbildenden Schulen gibt es 17.000 PCs, wenn die erneuert werden müssen mit den Programmen, weil die größer werden. Dann sind das enorme Investitionssummen. Dafür sind im Haushalt 2,9 Millionen Euro eingestellt. Das ist schon eine ganze Menge. Weniger wird eingestellt für den maschinentechnischen Park. Da sind 200.000 Euro eingestellt im Haushalt. Dafür kriegen Sie nicht mal am Jahresende jetzt meine Druckmaschinen ersetzt. Die sollen von Heidelberg gekauft werden, kosten 200.000 Euro. Dann kriegen aber alle anderen Schulen nichts mehr. Also da ist in dem Haushalt leider zu wenig drin. Das muss sich in der nächsten Haushaltsaufstellung ändern.
Ein Problem, Herr Schauer, Herr Lotz, die technische Ausstattung. Ich glaube, gerade für mittelständische Unternehmen wäre es ja ganz wichtig, die ja auch nicht immer auf dem neuesten Stand sind, dass zumindest die Auszubildenden in den Schulen den neuesten Stand der Technik kennenlernen. Wenn das, wie wir jetzt gerade gehört haben, nicht klappt, dann ist das ja schlecht, oder?
Ich denke, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Es gibt große und kleine Unternehmen, es gibt eben Unternehmen, die gut aufgestellt sind, die dem technologischen Wandel auch standhalten. Es ist wohl wahr, wir dürfen nicht dem Downsizing-Prinzip der Automobilwirtschaft.
Downsizing-Prinzip?
Das heißt, dass wir den Hubraum herabsetzen und die Leistung nach oben steigern. Also das heißt, mit viel weniger Lehrern, mit viel weniger Ausstattung das Gleiche oder auch mehr stemmen sollen. Ich denke, Bildung darf Geld kosten, das heißt den Staat, aber auch das Unternehmen. Denn wir als Unternehmen können aus dieser Wertschöpfung am Ende Fachkräfte herausziehen, die wir auch dringend brauchen. Ich bin bloß jemand persönlich, der sagt, wir sollen nicht immer nach dem Staat rufen. Wir müssen auch innere Kräfte ziehen, die wir in den Betrieben ja auch nutzen. Das heißt, bei uns werden auch Leute krank, die dann logischerweise ersetzt werden müssen durch andere. Da ärgert sich natürlich der ein oder andere Mitarbeiter. Und das ist in der Schule gleichermaßen. Also ich habe die Grunderwartung, dass auch in der Schule ein gewisser Selbstheilungsprozess dort ist. Und übrigens auch Schüler, die Unterricht versäumen, sind durchaus in der Lage, dieses auch eigenständig nachzuholen. Nur in der Fachlichkeit. Da ist es von Bedeutung, dass wir richtig gute Fachkräfte in den Schulen behalten. Das wurde hier auch schon angesprochen.
Naja, wenn die Schüler sich selber unterrichten können, brauchen sie ja keine Lehrer mehr. Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Technik. Wie ist das denn, wenn ich dann jetzt einen alten VW stehen habe und lernen muss, wie ich da die Auspuffanlage repariere und ich gehe nachher raus in die Wirtschaft und will mich bewerben? Dann sagen die ja, solche Auspuffanlagen gibt es gar nicht mehr. Also was können die Unternehmen tun?
Ich möchte das Zusammenspiel ansprechen. Die Unternehmen können nur ihren Teil tun, der auch in der Wirtschaft tatsächlich stattfindet. Also wenn Sie jetzt auf unseren Beruf ansprechen, können wir nur das reparieren, was da ist. Und wir haben nur einen Nachteil. Wir können keine Schnittmodelle darstellen und dem Schüler, dem Berufsschüler in diesem Fall, der Berufsschülerin, aufzeigen, wie ein Bremssystem komplex funktioniert. Und genau da setzt das Zusammenspiel ein zwischen der Berufsschule und dem Betrieb. Und insofern kann ich nur dazu raten, am sinnvollsten sind es, Kooperationen zu schließen, effektive Kooperationen, um diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und ich weiß auch von Schering, von Bayer, pardon, dass die das ja überwiegend und auch sehr gut tun. Es ist bei den kleinteiligeren Unternehmen nur sehr viel schwieriger.
Denke ich mir, Herr Schauer, die technische Ausrüstung der Berufsschulen, wie beurteilen Sie die?
Ich glaube, dass die OSZs hier auch vor großen Herausforderungen stehen, auch in der Zukunft, auch was gerade diese technische und sachliche Ausstattung betrifft. Und zwar deshalb, weil wir ja auf Bundesebene in den vergangenen Jahren in vielen Branchen und Berufen auch sogenannte Neuordnungen auf den Weg gebracht haben. Diese beruflichen Neuordnungen verfolgen ja das Ziel, dass in Zukunft nicht mehr nur eine generelle berufliche Bildung erfolgen soll, sondern eine zunehmende Spezialisierung sich dann auch in dem individuellen Ausbildungsverlauf des einzelnen Auszubildenden darstellen soll. Und jetzt erkennen Sie schon die Herausforderungen, von denen dann die OSZs stehen. Es gibt dort nämlich dann plötzlich sehr viele Berufsschüler aus sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und jedes Unternehmen hat möglicherweise andere sogenannte Wahlqualifikationen, die sie fachlicherseits gewählt haben. Und alle diese Verschiedenartigkeit der Wahlqualifikationen treffen jetzt in einem OSZ zusammen. Und die Herausforderung für ein solches Oberstufenzentrum, jetzt diesen eher allgemeineren Teil dieses Bildungsauftrages zu übernehmen, wird dadurch natürlich immer anspruchsvoller. Und insofern kann ich Herrn Rulf da nur unterstützen. Wir können nicht auf der einen Seite aufwendige Neuordnungsverfahren auf den Weg bringen, welches fast schon in Richtung Modularisierung verläuft, und dann am Ende aber vergessen, dass es natürlich die OSZs sind, die im Wesentlichen dazu beitragen müssen, genau diese Neuordnungsverfahren dann auch praktisch umzusetzen.
Ich will noch mal kurz bei der Technik bleiben, bei der Ausstattung der OSZs. Was gäbe es denn bei der technischen Ausstattung für Möglichkeiten, wie die Schulen mit den Betrieben zusammenarbeiten können? Ich denke zum Beispiel daran, dass wenn Unternehmen besonders von der Berufsausbildung profitieren, sie natürlich dann auch einen entsprechenden Obolus spenden könnten oder dass man ein Auto spenden kann mit einer gut funktionierenden Bremsanlage, die man aus- und einbauen kann. Gibt es so etwas schon? Denkt man darüber nach?
Also in gewissem Umfang ist das natürlich möglich, dass wir beispielsweise auch mit Sachspenden an die OSZs herantreten und dort eine gewisse Unterstützung anbieten. Aber wenn ich jetzt mal versuche, aus Sicht der Oberstufenzentren zu argumentieren, dann ist das natürlich nur ein bedingt nachhaltiges Geschäftsmodell. Ja? Betriebe, auch mittelständische Betriebe folgen ja gewissen Konjunkturzyklen. Es gibt ja jetzt nicht nur die großen Unternehmen, sondern eben auch mittelständische und kleinere Betriebe. Und ich finde, die Oberstufenzentren, der Staat insgesamt, sollte sich jetzt nicht darauf stützen, ob jetzt die Wirtschaft insgesamt durch Zuwendung, sei es als Geld oder Sachmittel, im Grunde ihren Lehrauftrag abdecken kann. Das sollte so nicht sein.
Herr Lotz, ich glaube, Sie haben doch vor kurzem BMW bekommen, nicht?
Wir kriegen immer wieder Fahrzeuge von der Industrie. Das ist auch gut so. Wir müssen auch Fahrzeuge erwerben. Also wenn Sie auf unsere Innung ansprechen, das ist auch ganz gewöhnlich. Ich habe mir gerade noch einmal durch den Kopf gehen lassen, es ist wohl richtig, dass man Unternehmen etwas abfordern kann. Aber wenn Sie auf die Kleinteiligkeit, zum Beispiel im Handwerk, aber auch bei der IHK haben wir ja sehr viele kleinteilige Betriebe, wie soll diese Abgabe aussehen? Da sehe ich eher bei dem Bildungsauftrag, den die Oberstufenzentren haben, dass derjenige, der das Geld dort an die Hand nimmt, großzügiger an die Hand nehmen sollte. Und das ist ganz besonders darauf bezogen, auf die Fachlichkeit der Lehrer. Darunter leiden sehr viele technische Berufe, dass sehr gute Lehrer ausgebildet werden, hier an den Universitäten, letztendlich aber nicht übernommen werden oder halbherzig übernommen werden und damit auch abwandern. Und wenn duale Ausbildung zwischen dem Partnerbetrieb und der Schule gut funktionieren soll, im gegenseitigen Respekt ist es wichtig, dass die Schule die Chance bekommt, auch die wirklich Guten übernehmen zu können. Und das war mein Satz mit der Allgemeinbildung. Die kann sich ein Schüler auch selbst beschaffen.
Aha. Ja, Frau Benzin, Sie hatten eben gerade gesagt, Sie hätten einen extremen Lehrermangel. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie sich das auswirkt bei Ihnen im Unterricht?
Also es gibt Abteilungen bzw. Klassen, die sind stärker davon betroffen. Bei uns war es am Anfang des Jahres sehr stark aufgrund von Langzeiterkrankungen und da auch Lehrkräfte, die extra als Aushilfe sozusagen angestellt wurden, krank wurden bzw. ersetzt werden hätten müssen und das nicht passiert ist, fällt der Unterricht einfach aus. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Freiblock. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Lehrer, wie in der Schule schon gesagt hat, jetzt auch länger in der Schule bleiben oder zum Beispiel jetzt Samstagsunterricht geben, um alles nachzuholen, damit die Schüler auf zum Beispiel das Abitur vorbereitet werden. Also das ist ganz stark bei uns jetzt zu merken, dass die Lehrer sich wirklich auch noch Zeit nach dem Unterricht nehmen und mit den Schülern reden, auch während der Pausen und so. Also das merkt man schon.
Das hört sich ja wirklich sehr gut an. Aber dennoch, Herr Rolf, bricht Ihnen da der pädagogische Nachwuchs weg?
Der bleibt weg. An meiner Schule gibt es gar keinen Referendar. Das liegt aber daran, dass es für das erste Staatsexamen keinen Studiengang gibt. Wir müssen also uns auf Quereinsteiger konzentrieren, auch da muss sehr viel investiert werden in die Ausbildung dieser Menschen. Ein Lehrerberuf ist ein professioneller Beruf. Das kann man nicht einfach mal so von der Stange ausprobieren. Also auch da gibt es Qualitätsansprüche, die wir haben. Und die sind sehr anspruchsvoll. Also da habe ich große Sorge, insbesondere auch für die Zukunft, dass wir das Personal, was es braucht, um eine anspruchsvolle Ausbildung zu gewährleisten, dort nicht mehr aufstellen können.
Wenn die Referendare einfach weggehen oder erst gar nicht kommen, weil sie vielleicht gar nicht so großes Interesse haben, an der Berufsschule zu unterrichten, wie ist das denn? Sie haben die ganze Zeit, sprechen Sie hier über Quereinsteigern. Dann, ich könnte mir gut vorstellen, dass es sehr gut fachlich ausgebildete Leute gibt, die eben kein pädagogisches Studium haben, die vielleicht quer einsteigen könnten. Ist das eine Lösung? Ist das möglich?
Also es mag vielleicht 5% Naturtalente geben, die jeden Beruf ausüben können und die auch Lehrerin oder Lehrer sein können. Aber die Erfahrung zeigt, auch von den Quereinsteigern, dass sie sich das anders vorgestellt haben. Es ist ein Unterschied, wenn 30 Augenpaare erwartungsvoll auf einem ruhen und jetzt soll man den Lernprozess organisieren. Unser Geschäft ist der Lernprozess, das Lernen, nicht so sehr das Einwerben von Sponsorengeldern, das zu dem Thema vorher. Da müsste ich extra Leute einstellen, die das dann machen. Dann kann man das auch erfolgreich betreiben. Ich würde mich gerne auf den pädagogischen Prozess konzentrieren und auch aus den Quereinsteigern dann auch gute Lehrkräfte zu machen. Wir versuchen es, wir müssen es versuchen. Wir haben keine andere Chance in unserem Bereich, weil es einfach inzwischen zu wenig Lehrkräfte, junge Menschen gibt, die auch Lehrerinnen und Lehrer werden wollen.
Kommen die Schulen denn den Quereinsteigern genügend entgegen, Herr Schauer?
Wenn wir von Quereinsteigern sprechen, haben wir es ja häufig, oder wir denken, dass wir es häufig mit Menschen zu tun haben, die das zwar abdecken, aber gerade das didaktische Momentum, die Lehrbefähigung, die pädagogische Eignung, das fehlt häufig. Das mag so sein, trotzdem muss ich auch das OSZ eine wichtige Frage stellen. Wird es denn in Zukunft als wettbewerbsfähiger Arbeitsplatzanbieter für den Lehrerberuf überhaupt genug Wettbewerbsfähigkeit haben, um dann auch gute Quereinsteiger oder auch Nicht-Quereinsteiger für die Aufnahme dieses Berufes zu begeistern? Ich habe da Zweifel. Und wenn man dann zusätzliche formale pädagogische Einstiegshürden formuliert, die zunächst einmal ja dann für den potenziellen Interessenten wieder abschreckend wirken können, dann haben sie zwar möglicherweise dem Qualitätsanspruch Genüge getan, aber sie finden keinen mehr. Wir persönlich haben da teilweise andere Erfahrungen gemacht. Ich habe beispielsweise, das ist natürlich nur ein Fall, und ob er tatsächlich repräsentativ ist, das sei dahingestellt, aber wir haben beispielsweise einen sehr guten hauptamtlichen Ausbilder bei uns befristet beschäftigt gehabt in einer Fachausbildung. Und den konnte ich nicht unbefristet weiter beschäftigen. Und anschließend hat er sich dann tatsächlich entschieden, genau diese Quereinsteigerlaufbahn einzuschlagen. Und er befindet sich derzeit in einem OSZ und wird dort Lehrer. Allerdings ist er das nicht einfach so geworden, sondern er muss wie alle anderen ein relativ, jedenfalls für ihn, empfundenes, sehr aufwendiges, zusätzliches Lehrprogramm absolvieren. Und wenn man jetzt beide Punkte, den ersten Punkt, den ich eben vorhin genannt habe, und das, was ich jetzt erwähnt habe, mal miteinander verknüpft, dann glaube ich schon, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob man diese Einstiegshürden, die nicht in jedem Fall notwendig sind, etwas absenkt, um einfach den Attraktionswert zur Aufnahme dieses Berufes zu erhöhen.
Herr Wolf, Sie sind, glaube ich, jetzt direkt angesprochen.
Wir tun das, was möglich ist. Also ich kriege jede Woche eine Bewerbung auf den Tisch von Quereinsteigern. So viel brauche ich gar nicht. Aber ich kann schwer einschätzen aufgrund der Papierform, ob das jemand ist, der einen Arbeitsplatz sucht, weil er irgendwo arbeitslos geworden ist, oder ob er sagt, er stellt sich das als pädagogische Herausforderung. Die Menschen, die sich in der Pädagogik herausfordern lassen wollen, die entscheiden sich relativ früh schon dafür. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, sie wollen aufgrund ihrer Lebenserfahrung dann auch in späteren Jahren einsteigen. Hier muss man schon sehr genau drauf gucken und wir müssen diese Qualitätsverbesserung dieser Quereinsteiger im pädagogischen Bereich, das haben Sie angeschlossen, auch gewährleisten. Nur das kann ich nicht mal ebenbei machen. Ja, ich organisiere auch Bildungsausstellungen und sitze hier und diskutiere mit Ihnen und soll gleichzeitig noch einen Quereinsteiger pädagogisch fortbilden. Dafür fehlen mir dann auch die Ressourcen. Mein Arbeitgeber stellt zurzeit dafür auch keine weiteren Ressourcen zur Verfügung.
Ich sehe schon, das ist eine schwierige Angelegenheit. Herr Lotz, Sie gucken noch so, als wenn Sie noch was auf dem Herzen hätten. Sie ja. sagen, das können die Schüler auch selber machen?
Nein, es ist ein bisschen Leiden auf hohem Niveau. Tatsächlich ist es so, wir könnten auf Quereinsteiger relativ einfach zurückgreifen. Ich denke, wir haben in den Unternehmen ja auch die Form der Arbeitsprobe. Das heißt, ich lasse jemanden einfach mal 3-4 Tage in einem Schulbetrieb mitlaufen. Ich schaue mir das an. Das setzt aber auch voraus, dass die Lehrer auch ein klein wenig loslassen können, dass sie ja eine besondere pädagogische Ausbildung genossen haben und womöglich eine Eifersucht darauf bekommen, dass, wenn der das einfach so kann, wozu haben Sie dann eigentlich das Studium gemacht? Und die Frage bleibt doch, ob derjenige die Eigenschaften mitbringt. Was nützt mir die beste Qualifikation, wenn der Lehrer am Ende gar keine Eigenschaft besitzt, Schüler oder Berufsschüler anzuleiten? Also etwas lockerer und etwas mehr Zutrauen, wenn wir wirklich Bedarfe haben.
Ich glaube, wir müssen hier Schluss machen. Die Zeit läuft uns davon. Gleich geht es nämlich weiter mit den Themen, wie gut klappt eigentlich die Integration an den Oberstufenzentren und Pauken für Europa. Dazu gleich mehr. Heute geht es im Forum um die berufliche Bildung an den Berliner Oberstufenzentren. Meine Gäste sind Clara Benzin, Schülerin des Oberstufenzentrums Bürowirtschaft und Verwaltung, Anselm Lotz, stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung Berlin, Peter Michael Rulf, Vorsitzender der Schulleitervereinigung Berufliche Bildung in Berlin und Gerhard Schauer, Leiter der Aus- und Weiterbildung von Bayer Healthcare Berlin. 20% der Schüler auf den Oberstufenzentren sind Jugendliche mit Migrationshintergrund. Da wird es sicher so einige Leute schaffen, mit einem tollen Abschluss dann einen guten Job zu bekommen. Aber ich denke, das ist nicht so ganz einfach. Wir haben hier eine Schülerin mit Migrationshintergrund, Kenneth Alkan. Könnten Sie vielleicht mal kurz erklären, was Sie auf dem Oberstufenzentrum gemacht haben?
Ja, mein Name ist Janet Alkan. Ich war auf der Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule, Fachschule für Sozialwesen. Ich habe auf der Schule meinen Hauptabschluss, mein Real-Fachabi und dann die Erzieherausbildung. Und jetzt arbeite ich als Erzieherin im Wedding.
Und wie würden Sie die Schule beurteilen? Klappt da die Integration?
Ja, also ehrlich gesagt
habe ich mich damit... Aus Ihrer Sicht schon?
Ja, schon. Also es gab halt keine Probleme in meinem. Ich war 2003 jetzt, habe ich angefangen. Und da habe ich irgendwie also nicht bemerkt, dass es Probleme gab. Also ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Mein Ziel war halt auch, ich möchte meine Bildung halt erweitern und halt was aus mir machen. Also mit den anderen Rest habe ich mich... Hätte ich gesagt, nicht so beschäftigt.
Ja, ich meine, das ist ja schon eigentlich ganz toll, wenn man sagt, ich habe mich da gar nicht drum gekümmert, dann hat es das Problem dann ja auch nicht gegeben. Und Sie haben Ihre...
Ich habe bestimmt, ich habe ja auch in meiner Klasse, wir hatten da alles Deutsch, Türkisch, Arabisch. Und natürlich gab es einige andere Konflikte, aber natürlich gehört es auch dazu und ist auch wichtig. Ich meine, wir leben ja nicht im Märchenland, wo alles funktioniert, sondern da mussten die Konflikte auch da sein. Aber so drastisch waren sie auch nicht, dass halt die Bildung halt dann zu kurz kam, so sage ich mal. Mhm.
Frau Benzin, Sie nicken gerade so. Wie klappt die Integration?
Also ich muss dazu sagen, bei uns klappt sie auch sehr gut. Ich komme auch aus München, also in einem anderen Bundesland ist es ähnlich.
Die Bayern.
Ja, weil ja immer gesagt wird, dass Bayern die höchste Bildung hat und alle, die in Bayern
genau,
lernen.
Genau, deshalb freuen sich jetzt hier genau, auch gerade.
Genau, und ich muss dazu sagen, dass ich das nicht merke. Ich fühle mich in Berlin wohler als in Bayern. Hat vielleicht auch private Gründe, aber wir haben auch Förderunterricht, wir haben Aufbauunterricht, wir haben ein Programm, das nennt sich SPAS, integrierte Sprachförderung und Ausbildung. Wir achten sehr darauf, dass unsere Schüler mit Migrationshintergrund eingeschlossen werden. Die Schüler achten auch sehr darauf, dass sie die Schüler mit Migrationshintergrund in die Projekte mit einbauen oder auch in Gruppen arbeiten. Ich muss dazu sagen, wenn sich Grüppchen bilden, dann ist das immer Schülersache. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, Lehrer und auch Schüler versuchen, diese Schüler mit zu integrieren.
Nee, das ist doch wunderbar. Herr Ulf, haben Sie denn in den Schulen, wir hatten ja eben auch eine Schule vorgestellt, wo viele Schulabbrecher denn anfangen, da könnte ich mir vorstellen, dass es problematisch ist. Wollen Sie kurz vielleicht noch was dazu sagen zur Integration?
Mein Name ist Wolfgang Föst, ich bin der Schulleiter der Loschmidt-Oberschule. Wir haben, unsere Schülerschaft setzt sich zusammen zu ca. 80-85% Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und deswegen haben wir das zum Thema gemacht. Im Jahre 2008 haben wir das erste Mal den Titel Schule ohne Rassismus erworben. Und jetzt im Jahre 2010 wiederholt, das muss man alle zwei Jahre wiederholen. Wir machen da sehr viele Aktionen dahingehend, dass wir sagen, wir sind alle Schüler dieser Schule. Wir arbeiten hier gemeinsam, leben gemeinsam in dieser Schule. Und das ist das, eigentlich das oberste Ziel, was wir uns an unserer Schule gestellt haben, aufgrund der besonderen Situation.
Haben Sie denn speziell ausgebildete Mitarbeiter, Sozialarbeiterinnen oder vielleicht Integrationsbeauftragte?
Ja, wir haben eine hauptamtliche Sozialpädagogin bei uns beschäftigt und während dieser Projektwochen hatten wir zwei weitere Schulhelfer, die beide auch ausgebildete Sozialpädagogen sind, bei uns beschäftigt. Über Honorarmittel war das eine Möglichkeit. Und ich sehe das auch wieder so, dass wir im nächsten Jahr wieder die Honorarmittel dafür einsetzen werden, dass wir solche Projekte durchführen können. Die sind absolut notwendig, dass wir das machen, denn letztlich müssen wir alle hier gemeinsam leben. Und ich würde nur mir wünschen, dass die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die unsere Schule verlassen, erfolgreich verlassen, vielleicht mit einem erweiterten Hauptschulabschluss, dass sie auch die Chance bekommen, dann einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein.
Ja, da sprechen Sie gerade einen Punkt an, da wird ja gerade darüber diskutiert in den Medien, dass gesagt wird, ja, es müsste eigentlich anonyme Bewerbungen geben, weil man die Vermutung hat, dass türkische, arabischstämmige Mitschüler oder Absolventen erst gar nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Wie sehen Sie das Problem, Herr Schauer?
In unserer Ausbildung befinden sich unter den ungefähr 300 Auszubildenden, die wir am Standort haben, ich würde mal vermuten, circa 5%.
Das ist ja auch nicht so viel. Ne?
Das ist nicht viel. Und wir wissen das auch. Und die Situation, warum das so ist, ist natürlich nicht so einfach zu erklären. Es gibt einfache Erklärungsversuche, aber wir haben mal versucht, der Sache nachzugehen. Und es ist eigentlich ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Diese Faktoren sind auch für jede Berufsbranche möglicherweise unterschiedlich. Wir haben herausgefunden, dass das, was ich kurz skizzieren möchte, sowohl für unsere Chemiebranche, aber auch beispielsweise für die Metall- und Elektroindustrie relativ stark zutrifft. Nämlich, dass wir, ich hatte das vorhin ja erwähnt, in den vergangenen Jahren, insbesondere bei den 3,5-jährigen Berufen, durch Neuordnungsverfahren über die Jahre hinweg dazu gekommen sind, dass die Anforderungen an den Ausbildungsberuf enorm gestiegen sind. Gleichzeitig haben wir in der Bevölkerungsgruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ja durchaus auch sehr gut qualifizierte Jugendliche. Über die reden wir selten. Wir reden mehr über die andere Gruppe, die lernbenachteiligt sind und die spezifischen Probleme hat. Aber wenn wir uns beispielsweise die Guten anschauen, dann könnte man theoretisch ja auch vermuten, naja, die könnten sich ja eigentlich auch bei uns um einen Ausbildungsplatz bewerben. Das tun sie in aller Regel aber nicht, weil das Bildungsziel dieser Bevölkerungsgruppe ist eigentlich in der Regel zu 95% das akademische Studium, der akademische Abschluss und nicht die duale Ausbildung. Während bei deutschen Schulabsolventen, auch von den Gymnasien, wir einen durchaus beachtlichen Anteil an Schülern haben, die sich sehr wohl für anspruchsvolle duale Ausbildungsberufe interessieren. Das heißt, hier haben wir eigentlich ein Marketingproblem in diese Gruppe hinein. Wir wissen noch nicht genau, wie wir dem begegnen wollen. Wir nehmen derzeit Kontakt auf mit Verbänden, mit migrantischen Verbänden, die haben sich ja mittlerweile auch organisiert und versuchen uns da an verschiedenen Stellen Rat einzuholen. Damit wird allerdings auch klar, dass wir Probleme haben mit der anderen Gruppe, die ich ja jetzt eben nicht so erwähnt habe. Denn wenn wir über Neuordnungsverfahren unsere Anforderungen sehr stark angehoben haben, dann schaffen es die Bewerber aus dieser Klientel dann in der großen Masse gar nicht, unsere Eingangsanforderungen zu überwinden. Sprich, die Zensuren aus den Schulen sind im Grunde genommen ein Eingangsselektionskriterium, das die nicht überwinden können. Deshalb haben wir jetzt vor einiger Zeit den Rückwärtsgang eingelegt und haben auch mit unserem Sozialpartner begonnen, sogenannte zweijährige Ausbildungsberufe einzuführen. Das heißt, hier versuchen wir über eine Anpassung des Schwellenniveaus, nämlich nach unten, eben gerade der Zielgruppe, um die es ja häufig geht, wenn wir über Jugendliche mit Migrationshintergrund sprechen, auch eine berufliche Perspektive zu bieten. Und das Interessante an diesem zweijährigen Beruf, den wir bei uns haben, ist eben, dass er nicht allein dazu dient, Jugendliche mal zu beschäftigen, um ihn nach der Ausbildung wieder in die Arbeitslosigkeit zu schicken, sondern schon beim Beginn versuchen wir hier eine konkrete Beschäftigungsperspektive zu schaffen und damit natürlich auch langfristig im Grunde Teilhabe und Beruflichkeit für diese Zielgruppe zu sichern.
Herr Lotz, wie ist das? Wie viele Jugendliche mit Migrationshintergrund werden ja in Ihrer Branche beschäftigt?
Es sind etwa 25%. Das ist aber sehr schwer auch zu ermitteln, weil wir diese Daten so nicht erheben. Sehr viel genauer kann das unsere Berufsschule tun. Die erhebt diese Daten anders. Aber der Anteil ist relativ hoch. Das liegt aber auch daran, dass alles, was mit Automobil zu tun hat, diese Jugendlichen unheimlich anzieht. Insbesondere die migrantischen Jugendlichen. Ich möchte aber sagen, dass ich das Thema für deutlich überproportional überbetont halte. Mir persönlich tut es teilweise weh, auch für diese Jugendlichen, weil die damit eine Stigmatisierung bekommen. Einmal die Namensfrage, was nützt es ihm, wenn der Name blind gemacht ist, das Bild, und dann tritt er an beim Arbeitgeber und fällt hinten durch, ach, der sind sie. Wenn dahinter Vorurteile sich verbergen sollten, werden wir die an der Stelle nicht zurückholen. Das ist also eine sehr viel offenere Kommunikation in unserer Gesellschaft in Berlin notwendig, um auch diese Gruppen für uns erlebbar zu machen, eben in die Volkswirtschaft mit hineinzuholen.
Ich will aber auch noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das ist die Ausbildung, und das Fachwissen macht ja heute nicht mehr vor den Grenzen Halt. Man möchte ja auch vielleicht mal in anderen Ländern arbeiten, mal über die Grenzen Deutschlands hinausschauen. Und das ist auch hier an den USZs möglich. Wir haben da drei junge Leute, die das gemacht haben. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, wo sind Sie hingefahren und was hat Ihnen das gebracht?
Mein Name ist Nina Knode, ich komme von der Ernst-Litwa-Schule und mache eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Ich war im Oktober 2009 in Tschechien. Ich war dort eine Woche in Theresienstadt im ehemaligen jüdischen Ghetto und dort haben wir eine Dokumentation gemacht. Und dann waren wir zwei Wochen in Prag und haben dort in unserer Partnerschule diesen Film geschnitten und unser Projekt zu Ende gestellt.
Und was hat Ihnen das gebracht? War das spannend? War das interessant?
Ja, ich war mit einer kleinen Gruppe von 8 Leuten dort und es war spannend, im Team zu arbeiten, mit 8 verschiedenen Mediengestaltern zusammenzuarbeiten und die verschiedenen beruflichen Aspekte zusammenzubringen und auch einfach mal im Ausland zu arbeiten. Wenn man vielleicht später im Ausland arbeiten möchte, ist das natürlich praktisch, so einen Einstieg zu haben und so eine Erfahrung gemacht zu haben.
Vielleicht geben Sie das Mikrofon einfach mal weiter.
Hallo, mein Name ist Jennifer Hörste. Ich komme von dem gleichen OSZ wie Nina. Und ich war im Jahr 2009 4 Wochen in Wien gewesen. Dort haben wir auch ein Projekt umgesetzt. Und zwar haben wir einen Reiseführer über Wien selbst gestaltet, aber aus unserer Sicht. Also es war ein etwas anderer Reiseführer, als man den hier bekommen würde. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, uns in verschiedenen Firmen zu bewerben und dort ein Praktikum zu machen. Und das war halt auch super interessant, andere Firmen kennenzulernen und man konnte ganz andere Arbeitserfahrungen sammeln.
Und der dritte im Bunde?
Ja, also mein Name ist Sascha Hopf, komme von der Knobelsdorf-Schule und ich war im Jahr 2008 im Sommer für 3 Wochen in Südfrankreich für ein Edellehmputzpraktikum. Da haben wir mit einer Partnerschule zusammengearbeitet, im GAP, auch eine Bauschule, und haben dann halt mit französischen Kollegen zusammen das Praktikum sozusagen durchgeführt. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach auch mal mit anderen Schülern in Kontakt zu treten und auch mal zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind, die halt ähnliche Probleme haben, hier jetzt sage ich jetzt mal in Berlin oder Deutschland, sondern dass da ähnlich läuft. Und aber trotzdem zu sehen, dass es einen Spaß gemacht hat. Also es war sehr informativ und auch sehr interessant, auch einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, als immer nur, ich sage jetzt mal, mit dem eigensprachigen Bereich.
Genau, einfach mal rauszugehen und zu schauen, was ist denn da eigentlich los beruflich, in der beruflichen Bildung. Herr Rolf, welche Rolle spielt denn eigentlich diese europäische Zusammenarbeit in den Oberstufenzentren? Ist das wichtig? Haben die Lehrer genügend Zeit, das auch zu entwickeln?
Es wird eine immer größere Rolle spielen. Wir haben ja schon 2000 Jugendliche, die pro Jahr in die europäischen Länder hinausgehen dürfen. Der Andrang wird immer größer. Vor einem Jahr haben wir eine Europaklasse bei mir an der Schule eingerichtet. Dieses Jahr waren es schon 3 mit Unterstützung der Arbeitgeber. Das sind Klassen, wo vorher schon festgelegt wird, dass sie diese Praktika machen und wo die Arbeitgeber das auch unterstützen, auch finanziell unterstützen. Und dann ist die ganze Klasse sozusagen in Europa verteilt und sammelt dort zusätzliche Qualifikationen. Bei der späteren Einstellung wird das zunehmend wichtiger werden. Da wird im Europapass nachgefragt, welche zusätzlichen Qualifikationen haben sie erreicht. Und dort ist immer ein Kriterium auch, haben sie Sprachkompetenz, haben sie in anderen Betrieben gearbeitet, haben sie in Europa gearbeitet.
Es gucken ja nicht nur die Schüler über die Grenzen, sondern auch die Lehrer, glaube ich. Da gibt es auch Programme, sodass die Lehrer eben sich auch mal im Ausland umschauen können?
Die fehlen mir natürlich dann an der Schule. Und so ausführliche Programme gibt es für die Lehrkräfte nicht. Wir sehen zu, dass unsere Lehrkräfte diese Schülergruppen betreuen, dass sie zumindest in den 4 Wochen eine Woche mit deutscher Betreuung dort mitlaufen können.
30 Jahre. Das ist natürlich ein Grund, sich auch was wünschen zu dürfen. Das wäre jetzt hier die Schlussfrage an alle. Was wünschen Sie sich? Herr Rolf, mehr Geld, mehr Lehrer, bessere technische Ausrüstung.
Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft die Bildung noch mehr in den Mittelpunkt stellt, nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch im täglichen Umgang.
Frau Benzin, Sie sagen gerade so, ja?
Ja, ich wollte das auch ansprechen, dass mehr Werbung gemacht wird. Ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber die OSZs sind dann doch noch sehr unbekannt. Schüler müssen sich selber informieren. Viele Lehrer in allgemeinbildenden Schulen kennen die Bildungsgänge nicht, dass zum Beispiel ein Hauptschüler wie ich durch eine Ausbildung MSA allgemeine Hochschulreife erwerben kann, wissen viele nicht. Dadurch bleiben viele stehen und erfahren es eventuell zu spät. Das ist so mein Anliegen, dass mehr Jugendliche, auch die Agentur für Arbeit muss darauf mehr aufbauen. Viele gehen zur Berufsberatung, dann wird gesagt, mach eine Ausbildung. Aber dass es weitergehen kann, wird nicht gesagt, weil es auch Geld kostet. Also wir haben ja Anrecht auf BAföG und zu mir wurde auch gesagt von der Agentur für Arbeit, warum machen Sie nochmal Abitur? Sie haben eine Ausbildung, gehen Sie arbeiten. Ich habe gesagt, nein, ich möchte Abitur machen, ich möchte was aus meinem Leben machen und musste mich, wie gesagt, selber informieren. Und das finde ich sehr schade, weil viele haben diese Möglichkeit nicht.
Vielleicht können wir mit dieser Sendung... dazu beitragen, dass die Oberstufenzentren zumindest hier in Berlin und vielleicht auch in Brandenburg bekannter werden.
Ja, ganz kurz, zum Beispiel Facebook ist sehr verbreitet. Die OSZ sind auch schon auf Facebook vertreten.
Herr Rolf.
Ja, ich laufe da als Ernst Littfass rum in Facebook, wer sich da einschalten will.
Ja, Herr Schauer, was wünschen Sie sich? Jetzt nicht privat, sondern für die Schulen.
Ja, im Grunde genügend qualifiziertes Lehrpersonal in den OSZs und ein Wunsch, den hat mir ein Kollege zugesteckt, dass doch bitte die Bibliotheken, die offensichtlich vor einigen Jahren aus Budgetgründen in den OSZs geschlossen wurden, jetzt wieder eröffnet werden.
Ja, also eine Schule ohne Bibliothek ist ja eigentlich auch nicht so das Wahre. Also Herr Lotz, was wünschen Sie sich? Noch mehr BMWs?
Da müsste ich mir jetzt erstmal eine Bibliothek wünschen. Nein, auch ich wünsche mir für uns in Zukunft leistungsfähige, gewollt leistungsfähige Oberstufenzentren, natürlich mit exzellent ausgebildeten Lehrern, die auch genügend Auskommen haben, Spaß an ihrem Job zu haben. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir für uns mehr Kooperationen zwischen großen Betrieben, zwischen Innungen, zwischen Kammern, um Ressourcen nicht doppelt zu erwerben, sondern gemeinschaftlich sinnvoll einzusetzen.
Ja, ich finde, das ist nahezu ein perfektes Schlusswort. Das war unser Forum, 30 Jahre Oberstufenzentren. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Clara Benzin, Schülerin des Oberstufenzentrums Büro Wirtschaft und Verwaltung, Anselm Lotz, stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung Berlin, Peter Michael Rolf, Vorsitzender der Schulleitervereinigung Berufliche Bildung in Berlin und Gerhard Schauer, Leiter der Aus- und Weiterbildung von Bayer Healthcare Berlin. Mein Name ist Ute Holzhey und vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. Applaus